Der Falkensteinsee, Campingoase im Oldenburger Land.
Moin vom See. Ein ereignisreiches Wochenende mit dem Pfahlsitzen liegt hinter uns und das nächste ereignisreiche Wochenende liegt vor uns, nämlich Bubble Soccer Turnier und der erste große Flohmarkt in diesem Jahr. Über das Pfahlsitzen werde ich nochmal in den nächsten Tagen eine eigene Folge veröffentlichen. Und Infos zum Bubble Soccer Turnier kommen zum Ende der Folge, denn in erster Linie wollen wir jetzt über den Flohmarkt sprechen, der am Pfingstsonntag stattfindet. Und dazu habe ich mir Gäste eingeladen, nämlich den Verein Transplant Kids e.V. Moin, ihr vier.
Moin. Moin.
Genau, vier, ihr seid in großer Stärke angerückt und ich möchte euch bitten, Michaela, vielleicht fängst du eben an, dass ihr euch mal eben ganz kurz vorstellt, Name, Funktion im Vorstand oder irgendwas, was ihr sonst so erzählen wollt.
Ja, ich fange mal an. Genau, ich bin Michaela. Ich bin ein Teil unseres Teamvorstandes. Wir bekleiden keine extra Positionen. Wir sind ein großes Team, sagen wir. Wir ergänzen uns. Ich bin Mama zweier Töchter. Meine Töchter sind beide 27 und meine eine Tochter ist zweifach lebertransplantiert. Ist mit 3,5 und mit 13 lebertransplantiert worden. Ist mittlerweile halt 27 geworden und ja, ich habe das große Geschenk erleben dürfen, aufgrund des Ganzen auch noch Oma zu werden von zwei bezaubernden Zwillingen, die jetzt auch noch da sind, und ich möchte ein bisschen was zurückgeben und unseren Lebensweg auch ein bisschen teilen und Familien zeigen, dass es geht.
Mhm.
So viel zu mir.
Genau. Sehr schön, danke dir.
Ja, ich bin Sandra, ich bin wie Michaela ebenfalls im Vorstand. Ich bin auch Mama von zwei Kindern. Mein Sohn Manuel ist 22 und meine Tochter Wiebke 25. Wiebke ist mit 11 Jahren Doppellungentransplantiert worden in der MAH in Hannover. Ist aufgrund ihrer extremen Frühgeburt musste sie transplantiert werden, weil die Lunge nicht ganz ausgereift war. Sie wohnt mittlerweile in Hannover, macht ihre Ausbildung in Hannover und ist eine ganz taffe junge Frau geworden. Genau, das war es so zu mir.
Mhm. Dann machen wir gleich weiter.
Ja, ich bin Knut, ich bin die zweite Hälfte von der Sandra und auch seit jetzt über 5 Jahren mit im Vorstand. Hm. Bin auch auf der medizinische Part, gerade auf diesen Camps.
Hm. Okay.
Ich kümmere mich darum.
Okay.
Ja, und ich bin Thorsten, Vater von zwei zwischen fast erwachsenen Jungen. Der eine ist erwachsen, 17 und 18. Der 17-Jährige hat im Alter von 2 Jahren ein neues Herz bekommen.
Mhm.
Ja, ansonsten bin ich auch mit im Vorstand. Wir teilen uns dann auf.
Okay, danke. Also ja, man hat es dann jetzt unter Umständen rausgehört und der Name leitet es eventuell auch ein bisschen ab. Transplant Kids e.V. Das heißt also, in erster Linie geht es um transplantierte Organe in den verschiedensten Varianten. Und das Kids e.V. oder beziehungsweise Kids steht dann in erster Linie für Kinder. Das heißt also, im Grundsatz seid ihr ein Verein, und da müssen wir jetzt dann vielleicht den Bogen kriegen, der sich um diese Kinder und die Familien kümmert. Und da würde ich mal vielleicht ansetzen. Michaela, vielleicht magst du mal vorstellen, so was so die Kernprojekte bei euch sind, in 2-3 kurzen Sätzen.
Genau, wir haben die Kinder, die Jugendlichen, deren Familien und neuerdings auch die jungen Erwachsenen, die wir mit einbinden. Wir haben im Jahr mehrere Veranstaltungen. Wir haben das Familiencamp, was jetzt gerade auch aktuell am letzten Wochenende stattgefunden hat. Das ist meist über Himmelfahrt. Da treffen wir uns in der Gruppe mit den ganzen Familien, haben da Workshops bezüglich der Themen, versuchen da gemeinsam zu verarbeiten, aber auch spezifisches Wissen zu vermitteln, was die Organspendesituation, das Leben mit einem transplantierten Organ und auch der Umgang mit der psychischen Belastung ist, da jeden auf seiner Ebene abzuholen und gemeinsam eigentlich zu bestärken und zu zeigen, dass sowas auch was Positives mit sich bringt. Dann haben wir im Sommer in den Ferien ein Segelcamp. Da fahren nur die Jugendlichen oder die Kinder mit, damit sie einfach selbst dieses riesengroße Segelschiff in Bewegung bringen und auch Selbstwirksamkeit und Teamfähigkeit erleben an Bord und merken, trotz allem, wie mein Körper schon mal nicht konnte, sind wir gemeinsam als Team in der Lage, hier ganz viel zu bewegen. Unter anderem ein großes Segelschiff. Und im Herbst haben wir jetzt relativ neu installiert, das macht unser Jugendteam, überwiegend ein Camp für Jugendliche, junge Erwachsene ab 16 bis, wo es darum geht, eigene Ressourcen und Kompetenzen zu erkennen, Wege zu finden, wie rede ich mit meinem Arbeitgeber, wann nutze ich meine gesundheitliche Situation gut, ist es gut, es direkt zu kommunizieren, hat mein Arbeitgeber Vorteile, Nachteile, wie gehe ich mit dem Ganzen um und wie starte ich durch in ein erwachsenes, selbstbestimmtes Leben. Das sind Teile unserer Arbeit und wir haben noch ein paar andere Projekte nebenbei, würde ich aber an Sandra einmal weitergeben wollen. Wir haben ja noch die Läufe und alles. Genau. Ne?
Wir haben unsere Infostände noch, die wir machen. Wir haben unsere Laufveranstaltung, wo wir gerne dran teilnehmen, wo wir laufend auf Organspende aufmerksam machen. Unsere transplantierten Kinder, mittlerweile auch unsere transplantierten Erwachsenen laufen mit. Unsere Unterstützer dürfen immer gerne mitlaufen. Das machen wir noch. Dann gehen wir viel zu Fortbildungen, bilden uns natürlich auch in dem Thema Transplantation immer wieder fort, dass wir auch adäquat weiterhelfen können. Das ist so im Großen und Ganzen kurz umrissen, was wir so machen.
Mhm. Das heißt, Knut, das ist schon ein ausgefülltes Ehrenamt, was ihr da macht. Da sind viele Wochenenden im Jahr, wo ihr dem Verein widmet, oder?
Ja, also die Frage ist eher so, wie viele Wochenende haben wir frei? Das fast ist jedes Wochenende irgendetwas. Und natürlich auch, was man nicht so sieht, ist die Vorstandsarbeit im Hintergrund, das Plan jetzt für die ganzen Camps, das Plan für die Laufveranstaltung, welche Läufe hat man, früh genug anmelden, zuzusehen. Mhm. Beim Oldenburg-Marathon zum Beispiel kriegen wir einen Standplatz, können wir einen Infostand da mitmachen und das ist halt, geht viel Zeit rum und dann kann man leider, wir machen es alle ehrenamtlich, neben unseren Jobs und dann kann man einfach mal gucken, wann hast du Zeit für den Rest.
Mhm. Thorsten, wie viele Vereinsmitglieder seid ihr aktuell in etwa? Und um wie viele Kinder kümmert ihr euch?
Das sind jetzt 255
Vereinsmitglieder.
Vereinsmitglieder. Hm? Kinder sind, hab ich jetzt gar nicht im Kopf.
Sind so zwischen 40 und 50 Kinder. Das variiert immer, wie viele Familien gerade da sind.
Und wie werden die Familien oder die betroffenen Personen, wie werden die auf euch aufmerksam? Habt ihr irgendwie zu den Kliniken einen Draht, dass die quasi in der Klinik beim Vorgespräch dann schon quasi einen Kontakt vermitteln? Oder wie kommt das zustande?
Wir haben einen sehr intensiven Kontakt zur MHH gerade. Wir werden sehr unterstützt von dem gastroenterologischen Team in der MHH. Die haben uns eigentlich ein Leben lang begleitet, begleiten uns weiter, sind da auch sehr ambitioniert. Wir sind neuerdings Teil des European Transplant Child Networks. Das ist tatsächlich eher ein Verband aus Medizinern europaweit und Selbsthilfeverbänden, um da ein maximal gutes Outcome für die Kinder und Jugendlichen zu erreichen und da auch die Erfahrungen jeder einzelnen Gruppierung zu nutzen. Wir haben Kontakte zu Medizinern im Raum Kiel, die da uns sehr unterstützen und wir tun halt viel auch auf Social Media. Wir versuchen da in Kontakt zu kommen. Wir haben zu der Spieloase in Hannover ein sehr gutes Verhältnis. Da werden wir jetzt aktuell dann auch beim Sommerfest in der Kinderklinik dabei sein vor Ort. Da erreichen wir neue Patienten. Wir werden mit den Transplantationsbeauftragten der Region Nord unterwegs sein und dort einige Sachen machen, die sind mit der Campen Pro Organspendetour unterwegs. Da werden wir mit aktiv sein Und wo man uns einlädt, da fahren wir hin. Wir generieren unsere finanziellen Mittel in großen Teilen auch an eigenen Infoständen. Wir sind auf Flohmärkten, wir sind, wie gesagt, bei Laufveranstaltungen, wo man uns einlädt, sind wir gern dabei und bringen unsere Sachen mit, erzählen unsere Geschichten, treffen da dann auch in Teilen neue Mitglieder.
Das ist eine perfekte Überleitung. Ich wollte nämlich gerade den Bogen spannen, warum wir überhaupt hier zusammensitzen. Es geht natürlich um den Flohmarkt, der jetzt am Pfingstsonntag ist. Und wir haben das ja in den letzten beiden Jahren angefangen, dass wir die Erlöse aus den Standgebühren an Vereine oder Institutionen spenden. Und in diesem Jahr die beiden Flohmärkte, da haben wir über Social Media im Winter einen Aufruf gemacht. Und es sind ganz viele Vorschläge reingekommen von Menschen, die in irgendeiner Form mit irgendjemandem in Verbindung stehen. Und letztendlich haben wir uns ja für Lebenswunsch e.V., die beim zweiten Flohmarkt im August begünstigt sind, und eben für euch entschieden. Und deswegen sitzen wir eigentlich jetzt gerade zusammen, weil ihr am Sonntag auch vor Ort sein werdet beim Flohmarkt mit eurem Infostand. Und damit die Menschen so ein bisschen eine Vorstellung davon haben, was für ein Verein ist das, was machen die. Deswegen reden wir gerade drüber. Segelcamp haben wir eben schon gehört. Wir haben gehört, das Camp für junge Erwachsene, Familiencamp, ist jetzt gerade gelaufen. Das habt ihr jetzt am Wochenende gehabt. Was muss man sich darunter vorstellen, Familiencamp? Wie läuft das ab, Thorsten?
Ja, also da kommen dann die ganzen Familien hin. Wir haben hier Schulungen und sowas für die Erwachsenen, für die Kinder meistens getrennt. Und es gibt alles Mögliche, was da denn psychologisch, und haben wir dann die Schulungen und dann haben wir noch ein bisschen Freizeit, wo man einfach den Erfahrungsaustausch machen kann, mit den anderen Eltern einfach mal sprechen, wie macht ihr das? Und dann gemütliches Beisammensein noch ein bisschen, dass wir ein bisschen Spaß haben. Sportprogramm haben wir mal ein bisschen mit drin.
Wo macht ihr das? Ist das immer irgendwie ein bestimmter Ort? Fahrt ihr irgendwie, was weiß ich, in ein bestimmtes Hotel oder in irgendeinen Campingplatz? Und wie groß ist das? Also wie viel Personen seid ihr dann bei so einem Familiencamp in etwa?
Also wir wechseln jetzt inzwischen den Ort, dass wir einmal durch die ganze Republik fahren, damit jeder mal eine relativ kurze Anfahrt hat. Und wie viele Personen waren wir jetzt?
Wir waren jetzt 35. Sie waren dieses Jahr, meistens sind wir so um die 40 plus minus. Wir gucken Jugendherbergen, Gruppenunterkünfte, meist 2-3 Jahre im Voraus schon. Wer kann uns in unserer Größe aufnehmen? Wir brauchen Seminarräume. Wir müssen gucken, aufgrund der Transplantation ist hygienisch ja alles nicht ganz so einfach. Sind eigene Toiletten mit, eigenes Badezimmer mit am Zimmer? Sind Teppiche, sind keine Teppiche? Das sind Sachen, wo wir immer so ein bisschen drauf gucken müssen, und bis jetzt haben wir eigentlich immer gut was gefunden, aber es ist in Teilen schwer, was zu finden für die Anforderungen. Bis jetzt haben wir das immer geschafft. Wir waren dieses Jahr in Werdau und werden nächstes Jahr wahrscheinlich in Glückstadt sein.
Jetzt muss ich nochmal nachhaken, weil jetzt sieht es gerade bundesweit, damit die Mitglieder nicht immer so eine weite Anreise haben oder dass mal jeder mal einen kurzen Weg hat. Das heißt, ihr seid mittlerweile bundesweit aktiv.
Genau, wir sind bundesweit aktiv. Wir haben regionale Ansprechpartner für unsere Region, die uns unterstützen. Wir haben in Bayern regionale Ansprechpartner, im Rhein-Main-Neckar-Gebiet, in Hannover, Oldenburger Münsterland, Emsland, Ostfriesland, Hessen. Genau. Also da haben wir unsere Sachsen. Da haben wir unsere regionalen Ansprechpartner, und die unterstützen uns auch mit Infostände. Also ganz alleine sind wir nicht. Genau, und deswegen, damit jeder mal eine kurze Anfahrt hat, wandern wir immer. Meist Nord, Süd, Mitte, südlich. Also immer so ein bisschen.
Jetzt haben wir ja eben schon erfahren, im August ist dann das Segelcamp, das steht jetzt an, und viele denken dann, ja okay, dann schippern die halt mit so einem Segelboot ein paar Tage irgendwo rum, aber das ist mehr als einfach nur so eine kleine Bootstour, ne?
Genau,
höre ich da schon raus.
Das ist wirklich auch ein neu sich selbst erleben, weil wir sind ja alle selbst Eltern von transplantierten Kindern. Man hat diesen Weg selbst beschritten. Man neigt dazu, diese Kinder dann in Teilen auch so ein bisschen überzubehüten, ihnen viel abzunehmen. Man hat dann doch auch Ängste, dass da es zu irgendwelchen bedenklichen Situationen kommt. Und dann ist es für die Kinder dann besonders wertvoll, auch sich einmal so ganz frei dort erleben zu dürfen. Und wie gesagt, schon die Selbstwirksamkeit, also dieses riesengroße Schiff, 40 Meter lang, 7 Meter breit, ist ein Dreimaster, also wirklich beeindruckend, ganz viel Segeloberfläche. Wenn das im Wind aufpoppt und man hat das selber hochgezogen, dann weiß man noch mal mehr, wie stark man ist und hat da dann auch mit den anderen Kindern und Jugendlichen so viel Gemeinsamkeit. Man ist nicht mehr die große Ausnahme, weil diese Kinder sind ja doch nicht so häufig vertreten, dass man in Schulklassen 2, 3 Transplantierte hat. Man ist in seinem erlebten Alltag als Kind normalerweise immer die Ausnahme. Immer der mit den Narben, immer der oder die mit den Medikamenten, diejenige, die auch viel im Unterricht fehlt oder.
Wahrscheinlich auch nicht im Mannschaftssport aktiv sein darf.
Vielleicht nicht so, wie man es sich wünschen würde. Ist auch immer eine Frage, mit welchen gesundheitlichen Einschränkungen man aus dem Ganzen rausgeht. Und wir schauen dann einfach an Bord auch, dass jeder in seiner Situation gesehen wird, da abgeholt wird und trotzdem eine Teilhabe hat in allen Bereichen. Wir haben einen Koch an Bord, der selbst transplantiert ist, der auch genau weiß, wie muss ich mit den Lebensmitteln umgehen, wenn besondere Nahrungsmittelregeln sind. Wie bereiten wir das Essen so zu, dass jeder es gut zu sich nehmen kann, Besonderheiten, auf die zu achten sind. Wir haben eine Krankenschwester immer mit dabei, die dafür sorgt, dass die Kinder auch die Medikamente, die sie ja lebenslang nehmen müssen, auch zu den Zeiten nehmen, wie sie sie einnehmen müssen. Mhm. Und wir haben für den Notfall einen Arzt dabei mit einer sehr hohen Qualifikation, der sowohl als Intensivmediziner als auch Notfallmediziner unterwegs war und unsere Rundumversicherung ist für den Fall, dass irgendetwas passiert, was sich niemand wünscht, damit wir auch den Eltern die Sicherheit geben können, dass sie ihre Kinder mit uns mitfahren lassen können und auch mal loslassen können und nur Eltern sein dürfen und nicht immer die ganze Zeit in der Fürsorgepflicht, um das Kind herumzutanzen.
Und wie lange dauert diese Bootstour oder diese Segeltour? Wie lange ist das Camp immer?
Ja, das ist gut eine Woche. Fängt samstags an, geht bis freitags.
Und wo macht ihr das dann? Karibik oder eher Ostsee? Oder
naja, wo geht's hin? Karibik wäre schön, da fehlen uns dann die finanziellen Unterstützer, um das da zu machen. Wir starten in den Niederlanden, in Enkhuizen, am Eiselmeer und fahren dann übers Eiselmeer, über die niederländischen Inseln und das ist dann eine Rundparcours, dann wieder nach Enkhuizen zurück.
Diese Camps, genauso ihr Familiencamp und auch das Camp für junge Erwachsene, das sind alles Ausflüge, die Geld kosten. Und ich höre ja eben gerade schon raus, das ist nicht einfach irgendwie einen Urlaub irgendwo buchen, sondern man muss schon sehr, sehr viele Sachen berücksichtigen. Das ist kostenintensiv, korrekt?
Genau, ja, das kann man so sagen, ja.
Was würdet ihr so grob über den Daumen sagen, was kostet den Verein diese 3 Ausflüge, also diese 3 Camps, Familiencamp?
Die 3 zusammen. Also das Segelcamp liegt um die 22.000 Euro. Ja. Das ist so. Das Jugendcamp war in den vergangenen Jahren ungefähr um 6.000 Euro. Und das Familiencamp insgesamt war die meiste Zeit so 14.000 bis 16.000 Euro. Somit haben wir so ungefähr ein Jahresvolumen auch um die 60.000 Euro, was insgesamt auch an den Sachen, die wir bevorraten müssen. Wir haben ja auch unsere Spielmaterialien, wir haben Yogamatten, wir haben Desinfektionsmittel, Handschuhe und Spiele, Gesellschaftsspiele. Wir bringen eigentlich alles mit, was wir brauchen. Und diese Summe, das ist eigentlich unser Jahreshaushalt derzeit. Um die 60.000 Euro.
Wir haben es eben schon gehört, das Geld müsst ihr ausschließlich über Spendengelder reinkriegen. Es gibt von der Regierung, von der Politik oder von irgendwelchen Krankenkassen, gibt's da Zuschüsse oder irgendwie?
Wir können bei den Krankenkassen Förderungen beantragen. Die beantragen wir auch jedes Jahr, aber es ist halt nicht gesichert, dass wir die auch wirklich bekommen. Die Mitglieder zahlen einen kleinen Beitrag, aber den Rest müssen wir dann wirklich selber über die Spenden finanzieren.
Genau. Wir fragen in Teilen Stiftungen an, die sich solchen Situationen verschrieben haben und fragen nach. Aber es ist natürlich auch immer ganz viel Hintergrundarbeit, viel Nachfragen, Anträge ausfüllen. Man muss sagen, die Krankenkassen unterstützen uns in Teilen. Die Summen sind in Teilen, ja, unterstützen sie uns gut, aber es ist auch mit unglaublich viel Arbeit verbunden. Weil Thorsten, du hattest einen Antrag für uns ausgefüllt, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hatte das Beiblatt. Es war ein kleines Buch,
über 20 Seiten. Die Beschreibung dazu.
Ja, das für Hilfe. Kann ich mir vorstellen. Also Bürokratie ist sicherlich nicht ganz unerheblich in solchen Themen, wie in allen anderen Bereichen auch. Du hast vorhin in so einem Nebensatz bei der Vorstellung gesagt, dass du so den medizinischen Part bei diesen Camps mit übernimmst. Was heißt das für dich? Wie bereitest du dich auf so eine Tour vor? Hast du quasi von allen Kindern, die dann mitfahren, die Krankenakten und studierst zu jedem Kind so ein bisschen die Geschichte? Oder?
Also bei dem Segelcamp macht das unser Arzt und die Krankenschwester, weil da sind wir raus. Den Großteil der Kinder, die zum Familiencamp fahren, sind bekannt. Da brauche ich mich nicht kümmern. Ich bin Notfallsanitäter und wir haben vom Verein eine eigene Ersthilfe- und Notfalltasche. Jetzt Ende letzten Jahres über die Bernd-Steiger-Stiftung gespendet gekriegt. Und ich selbst bringe da meine Notfalltasche mit, mache die medizinische Versorgung. So haben wir jetzt im Familiencamp als Parallelprogramm zu den psychologischen Workshops habe ich mit den Kindern Erste-Hilfe-Maßnahmen geübt, wie Wiederbelebung, wie funktioniert so ein Defibrillator, eine stabile Seitenlage. Wir haben das Thema Drogen durchgenommen, mit einer Rauschbrille einen Rauschparcours gemacht und wie wirken Drogen sich auch auf die Medikamente, die ich nehme, aus, welche Kontrapunkte haben die, welche Nebenwirkungen haben die, verstärkt das Ganze an Medikamenten. Und das Ganze habe ich parallel dann, wenn die Kinder in den Workshops waren, mit den Eltern gemacht. Und da sichern wir uns dann halt so ab, wenn der Arzt oder die Krankenschwester nicht da ist, kümmere ich mich dann in den Camps darum, dass wir dann auch für den Notfall immer jemand dabei ist.
Gibt es irgendeine halbwegs belegbare Zahl, wie viele Kinder in Deutschland jährlich betroffen sind von Transplantationen?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also die Kinder werden nicht so häufig gesondert aufgeführt. Wir haben mehrfach schon nachgefragt. In manchen Jahren gibt es da Zahlen, wie viele da jährlich transplantiert werden, aber prinzipiell fallen sie eigentlich unter die große Gruppe der Organtransplantierten in dem Jahr, sind definitiv lange nicht so viel, wie es sein könnten, sodass auch Kinder teilweise wartend versterben. Das ist ja leider die Situation der Organspende, die wir in Deutschland haben, wo wir immer noch nicht uns haben durchringen können, die Widerspruchslösung einzuführen, wo man dann einfach nur widersprechen muss, um nicht Organspender zu sein, wenn man es denn nicht möchte. Wir tolerieren es ja hier derzeit leider, dass Menschen versterben, obwohl eine Hilfe gegeben wäre, wenn sich mehr Menschen entscheiden würden, wie ihre persönlichen Wünsche nach ihrem Tod dann aussehen würden. Genau, so sind wir ja mit 8.000 Menschen, über 8.000 Menschen, die derzeit auf der Warteliste aktiv gelistet sind, ungefähr 5.000 Menschen, die nicht aktiv gelistet sind, im Gegensatz zu den Zahlen, die transplantiert werden, wirklich nicht sehr gut aufgestellt in Deutschland. Ja, das muss man sagen, auf den letzten Rängen, was die Organspende angeht.
Ja. Europaweit.
Europaweit auf jeden Fall. Spanien ist da ja ganz vorn dabei. Ich müsste jetzt tatsächlich nochmal nachschauen, wie die genauen Zahlen sind. Es ist verschwindend gering. Ich meine, ich will nichts Falsches sagen. Das letzte war, glaube ich, 11 bis 13 Spender pro 1 Million Einwohner waren es. Ne?
Ungefähr so,
also haben wir in Deutschland. Und Spanien war, glaube ich, mit 45 recht gut aufgestellt. Es ist leider so, dass wir haben ja im kompletten Umfeld um uns herum in Europa überall die Widerspruchslösungen in überwiegenden Teilen. Und Deutschland bekommt Organe aus dem Eurotransplantverbund und bekommt Organe, die mit der Widerspruchslösung in dem Sinne zur Verfügung gestellt werden, gibt aber selber wenig zurück. Mhm. Und da sind wir in keiner guten Position, auch nicht im Eurotransplantverbund, das muss man auf jeden Fall sagen. Hm. Wir sind die Nehmer.
Ja, das heißt also, ich brauche, glaube ich, in dieser Runde nicht fragen, pro oder contra Organspendeausweis. Ich glaube, die Antwort ist klar. Werdet ihr beim Flohmarkt mit eurem Infostand auch Organspendeausweise mithaben, die Leute ausfüllen können vor Ort, um eben auch aktiv neue Menschen vielleicht zu bewegen?
Ja, ganz definitiv klar. Bringen wir die mit. Wir sind in jedem Fall immer dafür, dass ein Organspendeausweis ausgefüllt wird. Wir wünschen uns natürlich, dass Menschen sich entscheiden, ihre Organe freizugeben. Es gibt aber auch auf dem Organspendeausweis, und das wissen viele nicht, die Möglichkeit, ein Nein zu vermerken. Und wir sagen immer, wie auch immer eure Entscheidung ausfällt, wir wünschen uns natürlich, dass ihr Menschen wie unsere Kinder damit rettet. Aber für den Fall, dass ihr es nicht möchtet, notiert das da drauf, dann ist diese Frage auch nicht.
Ja.
Weil was die meisten vergessen, ist einfach wirklich in dem Moment, wo es dazu kommt, dass so eine Situation entsteht, wo diese Entscheidung dann zum Tragen kommt und man hat es in der Familie nicht besprochen, man hat es nicht dokumentiert und nachgehalten, dann hat man auf der anderen Seite eine extrem trauernde Familie, die in diesem Moment, wo sie eigentlich mit ihrer Trauer beschäftigt ist und eigentlich auch für sich einfach diese Trauer leben müssen, sollen sie dann eine Entscheidung treffen, wo sie im schlimmsten Fall dann noch nicht einmal wissen, was hätte denn mein Angehöriger gewollt? Wie soll ich das jetzt entscheiden? Der hat nie drüber gesprochen, was soll ich jetzt tun? Hm. Und dann sind sie häufig unfähig, diese Entscheidung zu treffen und antworten dann eher mit einem Nein. Selbst wenn der Betroffene sich gewünscht hätte, dass die Organe gespendet werden würden.
Und was viele auch nicht wissen, ist, wenn die im europäischen Umland Urlaub machen, wo die Widerspruchslösung gilt und es würde dort was passieren und ein Hirntod würde diagnostiziert werden, wären die Regeln des Landes geltend, also werden die Regeln des Landes geltend gemacht, wo die sich gerade befinden. Das heißt, wenn ich keinen Organspendeausweis habe und ich bin zum Beispiel in Spanien, bin ich automatisch Organspender. Das wissen auch viele nicht. Außer sie haben deinen Organspendeausweis in der Tasche, wo drauf steht, nein, wenn man es wirklich nicht möchte. Deswegen ist es so wichtig, sich auch Gedanken zu machen, was möchte ich, was nicht. Nicht nur für den einen Part, sondern auch, wenn ich im Ausland bin, im europäischen Ausland, denn da gelten die Regeln des Landes.
Ja, spannendes Thema. Ich habe im Vorfeld versucht, mal im Familien- und Freundeskreis so ein bisschen in Erfahrung zu bringen, wie sie zu dieser Thematik stehen, ob sie einen Ausweis haben oder keinen Ausweis haben. Und es ist tatsächlich bei vielen Tabuthema. Mhm. Die sagen mir also ganz klar, will ich gar nicht drüber reden. Geht dich nichts an. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass es Vereine wie euren Verein gibt, um die Leute auch ein bisschen in die Richtung zu lenken, dass sie eben diesen Ausweis mit sich führen und ihn im Idealfall auch richtig ausgefüllt haben. Tatsächlich glaube ich aber, wenn man da zum Beispiel vergleicht DKMS, wo die Menschen die Möglichkeit haben, sich online zu registrieren, und die DKMS macht wirklich sehr, sehr viel Werbung dafür. Jeder kennt, glaube ich, diesen Spruch, Stäbchen rein, Spender sein. Und im Gegenzug dazu, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich jemals schon mal irgendwie Werbung irgendwo wahrgenommen habe für Organspende. Mir fällt eigentlich nur ein, dass es irgendwann mal Werbung gab für eben Organspendeausweise, dass man jemanden haben soll, dass man das haben sollte, aber eine Aufklärung ist mir jedenfalls nicht untergekommen. Ist das wirklich so oder?
Ja, es gibt immer wieder Kampagnen über die ehemalige BZGA, die jetzt die BIÖG ist. Die versuchen es immer wieder. Es gab mal so eine Plakatwerbung. Es gab mal, ich weiß gar nicht mehr, Matthias Steiner hat es, glaube ich, auch gemacht. Werbung für Organspende. Ich glaube, ein großer Punkt, der das Ganze unterscheidet, DKMS und Organspende, ist, dass bei der DKMS man kann Stammzellen spenden, während man lebt. Die Organspende, natürlich kann man auch Organe spenden, während man lebt, aber nicht alle. Mhm. Und das hat auch immer ein bisschen was mit der Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit zu tun. Mhm. Das ist was, was viele Menschen ja tendenziell auch eher vermeiden. Wobei wir doch, also ich sage immer dazu, wir wollen ja alle gerne selbstbestimmt leben. Ich finde, selbstbestimmt sterben gehört dazu für ein verantwortungsvolles, erwachsenes Leben. Und damit finde ich, für mich ist es auch so, damit ist es auch wichtig, dass ich persönlich entscheide, wie stehe ich zu diesem Punkt. Ich möchte das hinterlegen. Aber ich glaube, die Werbung an sich ist eher ein bisschen verhalten, ja, gerade auch, weil es ja immer noch mit Sterblichkeit zu tun hat und ja, die Menschen ja doch in häufigen Teilen auch darauf pochen, sich einfach nicht entscheiden zu müssen und das auch als ihr Recht sehen, wobei es im Leben eigentlich so viele Dinge gibt, wo man sich entscheiden muss. Ich möchte manchmal auch nicht unbedingt meine Steuern bezahlen, muss ich aber trotzdem, ne? Ja, aber wenn ich Auto fahren möchte, dann muss ich auch einen Führerschein machen. Also es gibt Dinge einfach, die so wichtig sind und wir finden, dass das Leben anderer Menschen sollte tendenziell so hoch angesetzt sein, dass es schon auch einer Entscheidung bedürfen sollte, auch rechtlich geregelt.
Würdet ihr sagen, dass es in der Politik einfach nicht ernst genommen wird, dieses Thema?
Es sollte noch ernster genommen werden wie jetzt. Also wenn man bedenkt, jetzt ist gerade die Diskussion, diese Widerspruchsregelung und man stellt sich auf ein Thema ein, auf ein Datum 2030, wo wir alle sagen, ein, ja toll, 2030 ist jetzt schön, endlich mal das Ganze anzugehen, aber die Lösung bräuchten wir eigentlich jetzt. Hm. Und da müsste man eigentlich politisch da oben das vielleicht auch nochmal intensiver ansetzen und dann auch mal überlegen, nicht erst so ein langes Zeitraum, sondern einfach näher ranzugehen.
Ja, die Frage ist ja tatsächlich dann wahrscheinlich, warum wählt man diesen Zeitraum so weit weg? Weil jetzt ist vielleicht wieder Wahlkampf und man braucht das Thema jetzt gerade, um wieder Stimmen zu sammeln. Aber 2030, das ist ja noch so weit weg, da ist dann sowieso wieder eine andere Regierung und das Geschwätz von gestern interessiert da nicht mehr. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem und ich glaube tatsächlich, dass die Stimmen generell lauter werden müssten zum Thema Organspende. Und deswegen freue ich mich, dass wir zumindest einen ganz kleinen Teil dazu beitragen können, indem wir euch diese Bühne bieten, jetzt hier zu sitzen und euren Verein vorzustellen, aber eben auch dann bei den beiden Flohmärkten mit dem Infostand vor Ort zu sein. Und wir haben es eben schon gesagt, die Erlöse aus den Standgebühren von dem ersten Flohmarkt jetzt am Wochenende gehen ja an euch. Aber ihr werdet auch mit Sicherheit auch eine Spendenbüchse da haben. Das heißt, man muss nicht unbedingt zum Flohmarkt kommen und da einkaufen. Man kann auch ganz gezielt einfach zu euch kommen, da was in die Spendenbox schmeißen, korrekt?
Sehr, sehr gerne, ja. Immer. So wie man mag, gerne.
Ja. Ja. Der Flohmarkt ist am Pfingstsonntag und es geht um 10 Uhr los. Und wir haben Stand heute etwas über 70 Flohmarktstände, die schon angemeldet sind. Und wer gerade denkt, Mensch, ich habe in meinem Keller oder auf dem Dachboden auch noch so ein bisschen was, was weg könnte. Ihr könnt euch tatsächlich auch noch immer anmelden über unsere Homepage falkensteinsee.de. Und könnt dort dann eben bekannt geben, 3x3 Meter, 6x3 Meter oder 9x3 Meter. Pro 3 Meter ist die Standgebühr 10 Euro. Das ist im Verhältnis zu vielen Flohmärkten in der Region ein Toppreis. Und natürlich für die Besuchenden ist der Eintritt zum Flohmarkt frei. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ganz, ganz viele Menschen kommen, den Flohmarkt besuchen und natürlich dann auch bei euch am Infostand Halt machen, um eben dieses Thema noch ein bisschen intensiver zu erfahren. Hilft, auch wenn das jetzt vielleicht eine blöde Frage ist, aber hilft es, gerade mit den eigenen Beispielen dann ins Gespräch zu gehen? Also wir haben ja eben schon mal gesprochen, so die eigenen Kinder, die dann betroffen sind. Hilft das wirklich dann in solchen Gesprächen, dass die Leute dann eher nachdenken?
Ja, Also es hilft auf jeden Fall. Wir haben ja, wenn wir unsere Infostände haben, wir haben immer irgendwie Glücksrad, Popcorn, Zuckerwatte, also wir haben immer irgendwas dabei und haben dann unser Infomaterial daneben liegen und das allein ist schon ein Auftakt, um einfacher ins Gespräch zu kommen. Viele Kinder kommen zu uns am Stand, weil die Glücksrad, Popcorn, Zuckerwatte oder Perlenarmbänder, was wir auch gerade immer mit haben. Und die Eltern gucken dann und dann fangen die auch an, Fragen zu stellen, weil es zwanglos ist, weil wir nicht gezielt auf die Leute zugehen und sagen, dürfen wir mal über das Thema Organspende sprechen, sondern das fließt dann automatisch mit in die Gespräche ein und dann erzählen wir auch immer wieder von unseren persönlichen Geschichten. Und dann sind viele, viele Menschen sind tatsächlich sehr erschrocken, dass das Thema Organspende bei Kindern überhaupt in Frage kommt. Viele wissen gar nicht, dass auch Kinderorgane transplantiert werden können. Bei Erwachsenen ist das ganz klar, aber bei Kindern ist es doch oft im Gespräch stellt sich raus, dass viele sehr überrascht sind, dass das geht.
Mhm. Ja, genau. Wobei wir dann auch immer, also ihr habt ja vorhin schon gesagt, ihr leuchtet so. Wir wissen ja, dass es ein schweres Thema ist und wir versuchen aber auch kindgerecht damit umzugehen. Wir tun das nicht auf so eine bedrückte, schwere Art und Weise. Bei uns geht es eigentlich immer sehr lustig zu. Und in großen Teilen ist es auch so, dass man, wenn man uns kennenlernt, dass es dann immer heißt, Mensch, aber ihr seid ja so gut drauf. Und man würde ja gar nicht vermuten, dass ihr so ein schweres Schicksal hinter euch habt. Und das versuchen wir auch immer zu vermitteln, dass durch diese Hilfe, die man da bekommt und durch das Miteinander und die Hilfen, die wir geben können unseren Familien, man seine eigene Geschichte auch so bewältigen kann und daraus was Zukunftsweisendes machen kann, wo man dann auch fröhlich und leuchtend und bunt mit umgehen kann und so mit anderen Familien das auch möglich macht, irgendwann gestärkt aus so einer Geschichte herauszugehen und nicht belastet. Mhm. Und das versuchen wir am Infostand genauso zu halten und den Menschen auch das Thema ein bisschen leicht zu machen, damit man es nicht so weit von sich wegschiebt.
Ja, wer mehr über diesen Verein erfahren möchte oder sich allgemein mit diesem Thema befassen möchte und am Wochenende keine Zeit hat, zum Flohmarkt zu kommen. Ihr habt sicherlich eine Homepage, ihr habt Social-Media-Kanäle. Wie findet man euch überall?
Ja, also am einfachsten über Google. Natürlich die Homepage und Social Media. Also ist auch verlinkt auf der Homepage.
Das heißt Instagram, Facebook, TikTok,
LinkedIn,
ihr spielt alles an.
Alles. Genau. Wir versuchen es.
Genau. Also die Großen in jedem Fall. Ein bisschen haben wir auch auf YouTube.
Ja.
Ein paar Videos haben wir da, aber Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok. Homepage. Das versuchen wir regelmäßig zu bespielen. Ja.
Und tatsächlich, ich habe natürlich auch mal auf eure Insta-Seite geguckt. Ich war auch mal auf der Homepage. Ich kann da nur bestätigen, es ist gar nicht so düster, wie sich das Thema anhört, sondern im Gegenteil, es ist wirklich freundlich, fröhlich und vermittelt Lebensfreude. Und das finde ich total wichtig und gut. Zum Abschluss, wenn ihr jetzt sagen würdet, ich habe jetzt an ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, das möchte ich jetzt noch loswerden. Würde euch da so spontan was einfallen?
Also mir tatsächlich ja. Ich wollte vorhin schon noch mal anmerken, wenn wir über die Wartepatienten sprechen, bezüglich der Organspende, wenn man eine Entscheidung vermeidet, dann vergisst man oder verdrängt man häufig. Und das ist eigentlich dann ja auch gesund, weil man könnte sich schon sehr belastend, wenn man das an sich rankommen lässt, dass diese Menschen nicht ewig waren. Also diese Menschen haben nicht ewig Zeit. Und ich glaube, da muss man sich das nochmal überlegen, ob man nicht dann doch so ein kleines Häkchen machen kann, diese Entscheidung wirklich treffen kann und auch für seine Familie dann diese Dinge allen erspart.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, was vielleicht auch wichtig ist, dass man seine Entscheidungen auch ändern kann.
Ja, ne?
Also,
genau,
auch das. Das ist ja auch ein Thema, also ich, wenn ich jetzt über meinen Ausweis nachdenke, ich habe da angekreuzt, dass meine Frau dann im Falle eines Falles die Entscheidung treffen soll. Aber aus den Gesprächen jetzt, die wir jetzt hier führen zum Beispiel, nehme ich für mich auch mit, ich muss mit meiner Frau erstmal intensiver sprechen, weil bestimmte Sachen kann ich mir vorstellen, andere Sachen kann ich mir nicht vorstellen. Das kann man auf dieser kleinen Karte aber nicht alles so darstellen, wie es eigentlich sein sollte. Von daher muss man dann auch sagen, okay, dann wird die Karte unter Umständen einfach entsorgt und man füllt eine neue aus, wo man dann vielleicht auch andere Angaben macht.
Genau. Und was mir noch ganz wichtig wäre, ist, dass man die Entscheidung nicht nur für sich trifft, sondern auch für seine Kinder. Man kann als Eltern für seine Kinder einen Ausweis ausfüllen und auch dabei ist es wichtig, wenn die Kinder das Alter haben, auch mit den Kindern drüber zu sprechen. Das wäre mir noch ganz wichtig.
Ja, wir haben tatsächlich im Bekanntenkreis auch Spenderfamilien, wo den Eltern das wirklich sehr wichtig war, dass sie von ihren Kindern schon mal gehört hatten, oh, das finde ich schön, das kann ich mir vorstellen. Und wir haben, wir insbesondere haben Kontakt zu einer Familie, da ist der 12-jährige Sohn nach einem allergischen Schock Hirntod verstorben. Und die Organe wurden freigegeben, weil die Mutter wusste, mein Sohn wollte unbedingt anderen Menschen helfen. Und es ist jetzt mittlerweile, ich glaube, 15 Jahre später und die Mama trägt immer noch den Brief des Mädchens, das sein Herz bekommen hat im Portemonnaie und hat für sich was ganz Gutes daraus mitgenommen, sagt bis heute, es ist so wunderbar, das ist mein größter Schatz, den habe ich immer bei mir, weil ich weiß, wir haben es so entschieden, wie er es gewollt hätte. Und dass dieses Mädchen lebt, hat dem Ganzen einen Sinn gegeben. Und auch da ist es wichtig, man ist niemals sicher, dass man nicht in die Situation kommt.
Ja.
Und es gibt nichts Schlimmeres, als daneben zu sitzen und nicht zu wissen, wie wäre es gewollt gewesen.
Und tatsächlich sehen Kinder dieses Thema oft mit ganz anderen Augen. Die sehen das nicht so schwer wie wir Erwachsenen. Wenn man das einmal erklärt, wofür das ist, sind viele, die dann sofort sagen, ja, natürlich würde ich das wollen. Oder auch ganz klar sagen, nee, das möchte ich nicht. Also Kinder sehen das oft viel, viel leichter wie wir Erwachsenen.
Okay. Wie fast alle anderen Themen auch.
Genau.
Den Eltern gibt es auch Kraft. Also gerade diese Eltern, für die ist es so, dass sie sagen, das macht alles Sinn. Es gibt ihnen Halt in dieser Situation. Ja.
Bei euch noch ein Thema?
Ja, was man auch immer hört von den meisten, ich bin ja zu alt dafür. Es gibt bei diesem Thema keine Altersbegrenzung. Bei Radikal MS, wir haben es vorhin ja angesprochen, da gibt es eine Altersbegrenzung, genauso wie bei der Blutspende, beim Thema Organspende nicht. Europaweit die älteste Person, die ihre Organe gespendet hat, das war vor einigen Jahren in Italien, war 100 Jahre alt. Da konnte man zwar nicht alle Organe entnehmen, aber einige. Und das ist immer ganz wichtig. Man meint immer, ich bin ja zu alt.
Das ist zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, dass das also auch in dem Alter noch möglich ist. Interessant. Thorsten, abschließend, hast du noch ein Thema, wo du sagst, das haben wir noch vergessen oder das möchte ich noch mal gezielt ansprechen?
Naja, vielleicht zum Segelcamp noch mal so ein Hinweis. Wir haben ja den Arzt dabei und die Krankenschwester. Das ist wegen der Medikamente ganz wichtig, weil viele Kinder, also das war bei meinem Sohn auch so, ist nie auf eine Klassenfahrt gewesen wegen der Medikamente, weil da kann keiner dafür sorgen, dass die genommen werden. Also ist das wirklich eine Veranstaltung, wo die das erste Mal auch ohne Eltern unterwegs sind. Von daher ist das sehr wichtig für die.
Ja, toll. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt den Übergang zum Bubblezocker hinkriegen soll.
Haben wir auch schon gemacht, tatsächlich schon gemacht. Auf dem Familiencamp. Wir haben es geliebt.
Ja. Also Samstag vor dem Flohmarkt ist das Bubblezocker-Turnier hier auf unserem Festgelände. Wir haben wieder 8 Mannschaften, die sich zusammentun in 2 Vierergruppen. Start ist da am Samstag um 16 Uhr. Das Finale wird um ca. 19 Uhr angepfiffen. Und wie in den letzten beiden Jahren haben wir wieder einen Bierwagen da, wir haben wieder einen Imbiss da, schattige Plätze, gute Laune. Und die Sieger der letzten beiden Turniere, Bad Boys for Life aus Delmhorst, haben sich wieder angemeldet. Sie wollen den Titel-Hattrick holen. Ich habe tatsächlich heute Vormittag noch mit dem Teamchef telefoniert und er sagte, wir mussten noch ein bisschen umbauen im Kader. Da gibt es ein paar Probleme. Also die Chancen, dass wir dieses Jahr einen anderen Turniersieger sehen oder erleben, ist groß.
Man kann sich auch noch anmelden, oder?
Nee, da kann man sich nicht mehr anmelden. Da war am 15., also jetzt am Wochenende, war Anmeldeschluss und der Spielplan ist gerade erstellt. Da geht jetzt nichts mehr. Und wie gesagt, aber zum Flohmarkt am Sonntag, da kann man noch vorbeikommen. Da kann man auch spontan noch im Service Point anrufen und nachfragen, ob noch Platz ist. Vorsichtig gesagt, haben wir aber noch Platz. Wir wollen eigentlich über 100 Stände wiederkommen. Und bis jetzt, wie gesagt, sind wir bei ungefähr 70, 75, glaube ich, waren es.
Das wird schon bei dem Wetter.
Ja, natürlich, das Wetter wird toll und dementsprechend freuen wir uns. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid und dass ihr dann dieses Thema ein bisschen publik macht, auch hier bei uns am Falkensteinsee.
Freuen uns sehr, da sein zu dürfen.
Und danke für die Einladung.
Das machen wir gerne und ich freue mich, dass wir uns dann am Wochenende schon wiedersehen und würde das Ganze jetzt abschließen. Ich glaube tatsächlich, das wird die längste Folge in unserer bisherigen Geschichte.
Genau, hoffentlich hören Sie die alle bis zum Schluss.
Das hoffe ich auch.
Spannendes Thema war das auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, finde ich auch und ich freue mich.
Qualitativ hochwertig.
Ja, finde ich auch. Also danke, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Wir sehen uns Sonntag.
Danke.
Ja,
vielen Dank.
Solltet ihr Interesse daran haben, den Camping- und Ferienpark Falkensteinsee näher kennenzulernen, besucht gern die Homepage falkensteinsee.de. Wenn ihr einen Tisch im Restaurant Seehus reservieren möchtet, geht auf die Seite seehus-falkensteinsee.de. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an podcast@falkensteinsee.de.